sagt, man holt mich immer dann, wenn es böse sein soll. Man machte erstmal die Tür vom Keller so einen Spalt auf und dann war rechts der Lichtschalter. Mhm. Blitzschnell zum Lichtschalter, Hand wieder zurück. Denn erst, wenn die Neonröhre an war, war der Room safe.
Ja.
Woher nicht?
Ja. Exakt.
Eins habe ich in all den Jahren gelernt. Es gibt einen magischen Satz und der lautet, ich bin Autor. Dann lassen die dich überall rein. Verbrennungsanlagen für amputierte Gliedmaßen, geschlossene Forensik, wo die Serientäter drin sind. Mir ging es vielmehr, diese Atmosphäre aufzusaugen. Wie ist das hier drin? Wie bewegen sich die Leute? Wie kommunizieren sie untereinander?
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Los geht's zu einer neuen Ausgabe Hörspielplatz. Mein Name ist Etienne Gade. An meiner Seite sitzt der hervorragende Colin Gable. Hallo Colin.
Oh Etienne, wie lange ist es her, dass wir gemeinsam die Ehre hatten?
Es ist lange her.
Sehr, sehr lange her. Aber es freut mich sehr und es ehrt mich natürlich ganz genauso neben dir sitzen zu dürfen heute bei unserer neuesten Ausgabe vom Hörspiel.
Diese Stimme, da werde ich gleich ganz wuschig, aber wir haben heute auch einen fantastischen Gast. Also da freue ich mich wirklich sehr. Heute bei uns zu Gast, er ist Schriftsteller, er ist Hörspiel-Hörbuchautor, er war als Radiomoderator und Kolumnist tätig. Ihr kennt vermutlich, wenn ihr diesen Podcast hört, mindestens eine, wenn nicht zahlreiche Sachen, die er geschrieben hat. Heute bei uns zu Gast Raimon Weber. Hallo.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Ich habe jetzt extra noch nicht genau gesagt, an welchen Projekten du so gearbeitet hast, denn wir haben jetzt eine kleine Vorstellungs-DATS, eine digitale Aufzeichnung, sagt man das? DATS?
Ich glaube, wir bemühen uns, dieses Wort langsam zum Allgemeingut zu machen, ja.
Okay. Wir hören mal kurz rein, was die Johanna über dich so zusammengetragen hat.
Raimon Weber, geboren 1961, ist Autor, Schriftsteller, Produzent und Hörspiel- und Hörbuchautor. Von ihm stammen unter anderem Werke wie Monster 1983, Gabriel Burns, Die geheimen Akten des Sir Arthur Conan Doyle oder Der Kuckucksmörder. Eines seiner aktuellen Werke ist die Hörspielserie Vidan – Schrei nach Leben. Ein 10-teiliges Mystery-Hörspiel für Erwachsene, in dem es um den Sheriff Miles Vidan geht, der in der kleinen Stadt Blackdale ermittelt.
Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale.
Nahezu zeitgleich kommen dort 4 Menschen unter mysteriösen Umständen ums Leben und er landet auf den Spuren von etwas unfassbarem Bösen.
Hier unten kommt was auf mich zu!
Für seine Recherchen ist Weber kein Weg zu weit, kein Schornstein zu hoch und keine forensische Psychiatrie verschlossen. Woher der Thriller-Autor seine Ideen nimmt und wie man es schafft, so unaushaltbare Spannung zu erzeugen, erzählt er uns hoffentlich jetzt. Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz, Raimon Weber.
Ja, schön. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
Ja, wie hört sich das an? War das einigermaßen treffend? Haben wir was vergessen?
Ich glaube nicht. Nun war es ja so, dass ich zum Beispiel an Monster 1983 oder Gabriel Burns war ich beteiligt. Ich war nicht der alleinige Macher. Ne? Monster 83 entstand ja in einem Team, genauso wie Darkside Park.
Mhm. Aber du warst, glaube ich, schon Autor von der ersten Folge von Burns, oder? Warst du nicht da schon?
Ja.
Also kann man sagen, dass du schon quasi auch schon miterfunden hast.
Von 1 bis 15 war ich dabei.
Ja. Ja, man hört es natürlich jetzt schon in diesem Intro. Dein Metier ist das Horrorgenre, das Thrillergenre, kann man das so sagen?
Ja, man holt mich immer dann, wenn es böse sein soll. Das ist richtig. Und da habe ich auch einen Heidenspaß dran.
Also hast du so einen schwarzen Fleck in deiner Seele oder was fasziniert dich dann? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du, weiß ich nicht, das hätte auch Comedy sein können?
Es liegt eigentlich an meinen Eltern. Meine Eltern waren hart arbeitende Menschen. Das heißt, wenn die dann abends nach Hause kamen, sind die relativ schnell vom Fernseher auch am Samstagabend eingeschlafen.
Mhm.
Ich, 10, 11, wusste dann ganz genau, oha, um 23 Uhr kommt der fantastische Film Frankensteins Braut oder irgendwas mit Vincent Price. Bin dann bewusst wach geblieben, hab mir kaltes Wasser ins Gesicht geklatscht, um mir das dann anzusehen. Die Eltern ratzten schon und ich war da unter der Perlondecke und hab mir das dann voller Furcht angesehen. Ich glaube, das hat mich schon geprägt. Also die Vögel von Hitchcock haben mich damals umgehauen. Ich lag im Bett und dachte mir, oh Gott, mein Gott, gleich hauen sie gegen die Rollladen.
Wie alt warst du da?
11.
Oh.
Ungefähr.
Das ist ein Film, weiß ich nicht. Da ist, glaube ich, 11 doch noch ein bisschen früh. Weil der hat so eine, ich habe den auch recht jung gesehen. nicht 11 oder so, aber ich glaube auch so 13 oder so. Und der hat mich auch mitgenommen, weil der so eine klaustrophobische Stimmung hat, sowas, ja, diesen Verfolgungswahn.
Naja. Und es, sind Vögel, also die man ja gemeinhin jetzt im Alltag nicht unbedingt als die bedrohlichsten Lebewesen wahrnimmt. Aber ich glaube, das ist so wie du es gerade sagst, hat diese wahrscheinlich, ich lese so ein bisschen raus, dass da so eine Mischung aus Faszination und am Gruseln wahrscheinlich auch so ein bisschen traumatisiert auf eine positive Art und Weise, aber irgendwie mit diesen ganzen Schreckensbildern, mit fantastischen Figuren irgendwie einen da eben schon sehr frühzeitig so eine Liebe verbindet.
Ja, doch, durchaus. Und mit dem Fernsehen, das hat man ja früher nicht so eng gesehen. Da konnte man praktisch als Elfjähriger alles gucken, was da kam. Ja, das hat mich natürlich von vornherein gepackt. Und es gab halt Situationen in meinem Leben, als ich vielleicht so noch etwas jünger war, da lag ich dann abends in meinem Bett und es klopfte immer so in der Wand. Und ich fand, das klopft manchmal rhythmisch. Und das hat mich schon sehr bewegt. Und ich dachte mir, was ist da in der Wand? Ich hatte schon eine gewisse Fantasie, Troll oder sowas. Meine Eltern sagten mir immer, nee, das Haus arbeitet. Das sind die Wasserleitungen, die dehnen sich dann aus. Habe ich denen nie abgenommen. Ich war so ein, zwei Jahre davon überzeugt, da hockt einer in der Wand und gibt Zeichen.
Mhm. Also diese kindliche Fantasie ist ja teilweise extrem. Also ich habe ja auch gerade zwei Kinder, einen größeren, der jetzt auch alles aufsaugt, was so um ihn rum passiert in Serien und so weiter. Mhm. Und dann natürlich alles einem Angst einjagt. Aber das ist auch eine extrem prägende Zeit. Also wenn man so selber zurückdenkt, ich glaube, man hat immer noch eine ganz gute Erinnerung daran, wovor man als Kind Angst hatte. Und bei mir war es zum Beispiel immer im Treppenhaus, wir hatten so einen Kellergang dann runter und ich bin immer dann diese Treppen ganz schnell hoch, weil ich immer Angst hatte, dass wenn ich an dieser Kellertür vorbeigehe, dass dann die Tür aufgeht und dann irgendwie so eine Hand nach mir grapscht. Absolut. Oder so und mich in den Keller reinzieht.
Ganz klar, ging mir ganz genauso. Man machte erstmal die Tür vom Keller so einen Spalt auf und dann war rechts der Lichtschalter, blitzschnell zum Lichtschalter, Hand wieder zurück, denn erst wenn die Neonröhre an war, war der Room safe,
ja.
Vorher nicht.
Ja, exakt. Absolut. Aber ich finde das immer faszinierend, weil ich glaube, das ist dann wirklich so eine Weggabelung im Leben von vielen Menschen, wo einige abbiegen und sagen, nie wieder. Das will ich nicht. Ich vermeide das. Mich interessieren Horrorfilme nicht mehr. Ich will keine Gruselhörspiele. Dieses ganze freiwillig Angst erleben und sich darin so ein bisschen weiden und Freude haben, das ist überhaupt nichts für mich. Und andere, wie du jetzt natürlich, Raimon, du machst einen Beruf raus am Ende des Tages. Oder zumindest hast du jetzt so genretechnisch dich da gefunden. Aber ist das Etienne hat es vorhin ja so gefragt, würden dich eigentlich auch mal ganz, ganz andere Genres deutlich mehr reizen? Du sagst es ja selber, du wirst gern mal gerufen, wenn es gruselig werden muss.
Ja, es gibt jetzt gewisse Dinge, da würde ich jetzt erstmal sagen, nee, kann ich nicht. Wenn du von mir zum Beispiel einen Cyberpunk-Roman verlangst, da würde ich sagen, nee, mich da reinzuarbeiten, das kriegen wir nicht mehr hin. Wenn du jetzt sagst, schreib mir eine Pferdegeschichte, eher auch nicht. Also Spannung, ja, es muss auch keine Mystery sein. Ich arbeite jetzt schon wieder an einer reinen Thriller-Serie. Das packt mich. Ansonsten, man ist bedingt wandelbar. Ich habe auch schon tatsächlich Historiensachen geschrieben. Und dann kommen Pseudonyme zum Tragen. Das sage ich dann ganz ehrlich.
Mhm. Aber das ist ja, glaube ich, nicht ungewöhnlich, ne? In dieser Branche, sag ich mal.
Oder? Nein, und wer sich bemüht, kommt auch dahinter. Ach, das ist doch der Weber.
Wie wichtig ist denn das Thema Recherche dann? Weil ich glaube, wenn man viel recherchieren muss für eine Geschichte, dann will man natürlich auch Spaß an der Recherche haben. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht, Ponygeschichten schreibt und müsste dann auf den Ponyhof gehen und mit Reiterinnen sprechen und Trainern und weiß ich nicht was, dann würde einem das vielleicht auch gar nicht so viel Spaß machen, wie wenn man ja über
Naja, wenn du jetzt pferdeaffin bist, schon.
Ja, dann schon, na klar.
Recherche ist extrem wichtig. Also Karl May, der konnte früher irgendwas schreiben im Land der wilden Skipetaren, dann seitenweise irgendwelche Beschreibungen von Bergen und Wäldern. War nie da, der Mann. Hm. Die anderen Leute aber auch nicht. Heute muss ich da sehr genau sein. Wenn ich zum Beispiel Vidan Montana beschreibe, da muss ich da schon ein klares Bild von haben. Ich muss wissen, wie sieht's da aus? Bis hin, was gibt's da für Bodenschätze? Was haben diese Landschaft für eine Entwicklung gehabt, jetzt historisch? Ne? Wodurch wurden die Leute reich und wann ging's wieder den Berg ab? Das wird ja auch alles bei Vidan erwähnt. Also Recherche macht unheimlich Spaß. Gott sei Dank haben wir das Internet. Aber ich greife auch gerne noch immer auf Bücher zurück. Oder wenn ich mal nicht in Montana unterwegs bin, sondern eben in Deutschland, dann befrage ich natürlich auch gern Leute, weil eins habe ich in all den Jahren gelernt. Es gibt einen magischen Satz und der lautet, ich bin Autor. dann lassen die dich überall rein, an was für Orte ich schon gekommen bin. Ne? Verbrennungsanlagen für amputierte Gliedmaßen, geschlossene Forensik, wo die Serientäter drin sind und, und. Ist eigenartig, hätte ich mir so nie träumen lassen. Und natürlich auch, manchmal musst du auch einfach Dinge wissen wie, wo sitzt bei einem Fiat Panda, Baujahr 95, der Anlasser? Dieses Problem hatte ich tatsächlich mal. Wenn du dann einen Kfz-Mechaniker fragst, der freut sich ja, dass er sich mitteilen kann. Ihr merkt es ja selbst, wir alle haben ja Spaß daran, über unsere Tätigkeiten zu erzählen.
Ist das denn, wenn es um diese Akkuratesse geht, sag ich mal, also um das, ja, das stimmt auch wirklich und das hat eine gewisse Nachvollziehbarkeit, damit die Leute bei der Geschichte auch dranbleiben. Du machst ja sehr viel für ein erwachsenes Zielpublikum. Da könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich ungleich schwieriger ist oder anspruchsvoller, eben hier eine glaubwürdige Welt, die funktioniert, die sozusagen abzuklopfen ist. Da denkst du dir nicht Montana aus, wie es in deinem Kopf vielleicht existiert. Ja, das ist für Erwachsene zu produzieren viel, viel anstrengender und umfangreicher ist als jetzt vielleicht für Kinder, die einem einfach viel mehr so, ich sag mal so, abnehmen, ohne es zu hinterfragen.
Wir haben ja auch schon für Jugendliche geschrieben, damals Point Widmark. Das richtete sich ja auch an ein, ich sag mal, Zielpublikum ab 10. Naja, so viel anders ist das nicht. Ich sage mal immer, du musst dann etwas mit gebremstem Schaum schreiben. Gewisse Dinge gehen einfach nicht. Und schrägen Humor, wo ich sehr drauf stehe, den kannst du überall einbauen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schwieriger für Kinder oder für Erwachsene zu schreiben. Beide sind sehr, sehr anspruchsvoll. Und genau das solltest du auch bedienen.
Deine Geschichten handeln meistens eher in Übersee. Also ich glaube, Blackdale ist das eine Erfindung? Blackdale gibt's gar nicht, ne?
Nee,
Blackdale gibt's,
nee, gibt's nicht.
Aber Vancouver gibt's. Und wieso nicht Rosenheim? oder wieso nicht Bottrop-Kirchhellen?
Naja, da bin ich ja gespalten. Einerseits als Hörspielautor und dann wiederum als Buchautor. Meine Bücher spielen größtenteils in Deutschland. Eine Ausnahme ist zum Beispiel die Geheimakten des Sir Arthur Conan Doyle, die es ja auch als Bücher gibt. Aber ich habe nichts dagegen, einen Thriller, ich sag mal, im Siegerland anzusiedeln. Mir ist immer nur wichtig, es muss eine gewisse Abgeschiedenheit vorherrschen. Ich bin also kein Freund davon, wenn Godzilla New York zermanscht. Das reizt mich nicht. Ich sage immer, etwas in den Bergen, in der Einöde, sei es das Sauerland oder sei es Montana, ist für mich spannender und bietet mir mehr Möglichkeiten, als wenn jetzt der Plot in Paris, London oder Berlin spielt. Weil diese Einsamkeit, diese Klaustrophobie, einfach zu wissen, ich bin hier eingeschlossen und da draußen ist etwas und Hilfe ist nicht unterwegs. Du kannst nicht mal eben 110 wählen, da kommt keiner in Montana oder in den Bergen, wenn vorher eine Lawine runtergegangen ist. Das sind einfach klassische Plots, die für mich einfach sehr viel Spannung bringen. Nichts dagegen, viele Krimis spielen hat dann in L.A. Ich mag es lieber ganz woanders. Ich habe auch drei Geschichten in Südafrika angesiedelt, weil mich das einfach interessiert hat. Auch von der Historie her ist Südafrika sehr interessant. Du kannst halt mit dieser wirklich dunklen Vergangenheit arbeiten, ne? Sprich Apartheid.
Und warst du dann auch hast du dir Montana angeguckt? Hast du dir das um ein Gefühl zu kriegen? Oder machst du es wie Karl May, dass du sagst, ich schreibe, wie ich mir Montana vorstelle?
Naja, ich habe den Vorteil, ich kann ja wirklich sehen, wie es da aussieht. Das konnte ja Karl May nicht. Ansonsten mal eben nach Südafrika oder nach Montana oder nach Vancouver habe ich nicht so im Budget, muss ich schon zugeben. Aber du musst dich natürlich auseinandersetzen. Landkarten gehören nach wie vor dazu. Also von jedem Projekt, ob es jetzt Montana ist oder das aktuelle, liegt immer eine riesen Landkarte und natürlich auch jede Menge Fachliteratur, Fotos. Das muss sein.
Aber das würde ganz konkret bedeuten, um nochmal auf Vidan zu kommen und Montana und diese kleine Ortschaft mit der Trucker-Kneipe und allem so ein bisschen abgeschieden. Und es gibt quasi alles, was man braucht für so eine Geschichte, aber es ist eben nicht so unglaublich schnell von Informationen, so ein bisschen, ja, Verschiedenstes kommt da zusammen. Würdest du sagen, diese Geschichte, die funktioniert, die würde nicht funktionieren, die wäre nicht adaptierbar zum Beispiel für Deutschland, wenn du überlegen würdest, ich brauche ein vergleichbares, abgeschiedenes Setting oder?
Würde so nicht funktionieren. Letztens brachte mich ein Freund drauf, völlig einleuchtend. Er sagte, wenn Vidan in Montana seine Knarre zieht und er schießt auf jemanden, weil er sich bedroht fühlt oder was, ist das überhaupt kein Problem. Da fragt keiner nach. Wenn aber ein Polizeibeamter in Wattenscheid einen Schuss abgibt, dann ist das erstmal ein Zentner Papierkram und so weiter und so fort. Das macht den Unterschied aus. Es ist für den Autoren, ich gebe es ganz offen zu, leichter. Aber eben die Weite Montanas in diesem Fall macht natürlich auch Spaß. Weil da kannst du dich wirklich noch verirren. Und da ist ja auch wirklich kaum jemand. Wenn ihr seht, wie viele Leute in diesem riesen Bundesstaat Montana leben, das ist nix. Ne?
Mhm. Ach herrlich, das ist schon wirklich...
Ich krieg da so ein bisschen, ich muss dann immer auch an sowas wie Twin Peaks oder so denken. Gibt es Einflüsse in deinem Leben, wo du sagst, die haben mich letztendlich schon auch ja eben stark beeinflusst? Das ist so ein bisschen das Bild, was ich in mir trage und was ich auch versuche nachzupinseln?
Zweifellos. Wer sagt, nö, ich habe keine Einflüsse, das geht gar nicht. Und wenn sie unbewusst eingeflossen sind. Von Stephen King war ich immer sehr begeistert. Es war weniger der Plot, den er mir erzählt, sondern seine Kunst, einfach, ich nehme mal, eine Küche zu beschreiben, auf drei Seiten, eine Küche. Mhm. Und nach den drei Seiten sage ich mir, boah, Steven, kann ich noch zwei Seiten haben? Mhm. Keine Langeweile, einfach sehr authentisch. Und diese Küche oder was immer es ist, entsteht vor meinem geistigen Auge. Das finde ich sehr wichtig. Und das habe ich von King gelernt. Manche Leute fragen mal, Mensch, wenn du ein Auto einbaust, dann ist das zum Beispiel ein orangefarbener Buick LaSalle 87er Baujahr. Ja, natürlich. Mhm. Viele Leute können damit nichts anfangen. Aber andere sagen, interessant, den google ich mal. Mhm. All diese Dinge gibt's. Ne? Wenn du ein Auto, wenn das ein Fabrikat hat und eine Farbe, hast du ein anderes Bild, als wenn ich sage, Sheriff Lennox fuhr mit einem Auto vorbei.
Mhm. Finde ich faszinierend, dass du gerade Stephen King als Beispiel nennst. Weil ich glaube, du sagst, du feierst das und sagst, boah, Stephen, kannst du mir noch zwei Seiten mehr geben? Ich sehe dann wieder die Rezensionen, die sagen, ein Stern von fünf. Ich muss mir nicht auf fünf Seiten eine Küche beschreiben lassen. Wann geht's denn endlich los?
Also, kann ich voll und ganz nachvollziehen.
Ja, ja, gibt's ja immer auch. Weil genau, das ist ja so
Stephen
Kings. Also, das ist dann die Kunst
wahrscheinlich
ja.
auch. Ja, also wenn du... Mein Job hat natürlich auch gewisse Nachteile, weil du betrachtest Bücher, Filme, Hörspiele anders als der reine Verbraucher. Deshalb bin ich froh über solche Beschreibungen. Oder es gibt auch Filme, die ich nicht gut finde, wo ich sage, insgesamt der Plot stimmt nicht, da gibt es Logiklöcher. Aber dann gibt es Szenen darin, die gehen nur 30 Sekunden. Die habe ich mir dann aber 10-mal hintereinander angeguckt, weil die genial sind, losgelöst vom ganzen Plot.
Wie ist es denn, weil du gerade sagst, es ist dein Job, anders drauf zu blicken. Jetzt haben wir das eben so ein bisschen lapidar fast schon im Nebensatz gesagt, was du alles machst. Und weil wir diese Frage hier tatsächlich noch nie so richtig behandelt haben, vielleicht kannst du das mal versuchen, einfach zu raffen oder auch nicht. Was ist denn eigentlich für dich in der Arbeit der Unterschied, ob du jetzt als Autor, also meinetwegen ein Buch schreibst oder ob du ein Hörspiel entwirfst und entwickelst?
Du brauchst erstmal, egal was du machst, einen Plot. Du hast eine Grundidee. Und das Schlimmste, was du machen kannst, manchmal fragen mich Leute, du, ich habe da so eine Idee, da sind ein paar Jungs, die fahren mit ihrem Auto im Wald und in dem Wald, da ist irgendwas und dann geht denen der Sprit aus. Wie findest du? Dann sage ich, naja, und weiter? Ja, weiter weiß ich noch nicht. Das ist tödlich, ist mir früher auch passiert. Du schreibst drauf los, hast eine Grundidee und plötzlich merkst du, oh Gott, ich bin im Nebel, ich habe mich verirrt. Für Vidan hatte ich ein Treatment, das unglaublich differenziert war. Da waren auch teilweise schon Dialoge drin. Das heißt, ich habe dann wirklich den Weg von A bis Z vorgegeben und schreibe anhand dieses Treatments, das dann auch hoffentlich keine Logikfehler mehr enthält, eben eine Serie oder gegebenenfalls ein Buch. Du kannst natürlich dann erkennen, während du schreibst, oh Moment, da fällt mir noch was ein. Nebenstrecken, Abkürzung ist alles erlaubt. Aber du darfst niemals das gesamte Ziel, die gesamte Strecke aus den Augen verlieren. Also dieses ins Blaue schreiben halte ich für ganz gefährlich oder zumindest ist es sehr, sehr zeitaufwendig.
Und wie ist es so allein dann vom Handwerk her? Also wenn du sagst, du schreibst jetzt wie Dan meinetwegen, oder würdest du schreiben als reines Buch, liegen dann die Schwerpunkte für dich ganz woanders, dass du sagst, ich baue doppelt so viel Beschreibungen oder eben Erzähler ein wie jetzt Dialoge. Wenn ich ein Hörspiel mache, dann muss ich versuchen, möglichst viel in Dialoge umzumünzen oder so.
Also natürlich, unbedingt. Mir ist ein Erzähler immer sehr wichtig. Ich lasse ihn auch manchmal wirklich Dinge beschreiben. Dann darf er auch ruhig mal zwei Sätze mehr sagen. Aber beim Hörspiel ist natürlich, liegt der Fokus auf den Dialogen. Und ich gebe es ganz einfach zu, für mich ist es etwas weniger zeitintensiv, ein Hörspiel zu schreiben, als ein Buch. Weil, ganz einfach, wenn du eine Witterungslage in einem Buch beschreiben willst, dann musst du nach möglichst guter Wortwahl suchen. Du kannst ja nicht nur sagen, es regnet stark. Ne, das haben wir schon tausendmal gehört. Da musst du dir Gedanken machen über schweres Gewölk und so weiter. Aber im Hörspiel ist eine Regieanweisung. starker Regen, Donner. Das spart natürlich Zeit und die Suche nach Formulierungen. Mhm. Das ist einer der großen Unterschiede. Und du kannst natürlich in ein Hörspiel schneller Bewegung reinbringen, Geschwindigkeit.
Wieso?
Einfach durch Szenenwechsel, die eingeläutet werden von einem Erzähler.
Okay.
Oder du kannst dir auch Szenenwechsel erlauben, wenn sie logisch nachvollziehbar erscheinen. Du kannst nicht einfach von A nach B, C und dann wieder zurück nach A springen. Das verwirrt den Hörer. Manche haben das gemacht. Ist man schnell überfordert, geht mir ganz genauso. Manchmal funktioniert es, dann brauchst du keinen Übergang vom Erzähler, weil das vorher schon in Dialogen eingeleitet wurde. Sagen wir mal, jetzt sagt Sheriff Lennox, wir müssen nach Great Falls fahren. Schwupp, bist du im Auto und fährst nach Great Falls. Mhm. So was geht.
Mhm. Naja, klar. Und dann hast du, wie du schon gerade sagst, das kennt ja jeder, diese, wenn die Soundeffekte passen, wenn du die hallenden Schritte hörst und das Zirpen der Grillen, dann musst du es nicht mehr aufschreiben, dann hörst du es, es ist sofort erfasst beim Hörer, bei den Hörerinnen. Das ist natürlich naheliegend. Aber auf der anderen Seite, jetzt abgesehen davon, dass es für dich als Autor ein bisschen weniger Arbeit ist, du gibst ja ein Hörspiel, so stelle ich es mir zumindest gerade vor, dann auch mehr aus der Hand, oder? Ich meine, weil eben danach noch viele Gewerke kommen, viele Arbeitsschritte folgen, die, wenn du jetzt sagst, ich schreibe ein Buch, das wird lektoriert, aber im Kern ist es dann sozusagen dein Buch. Wie ist das bei den Hörspielen?
Naja, ich führe ja ohnehin die Regie bei den Aufnahmen und bin dann natürlich, ich mache natürlich nicht die Produktion, das kann ich auch gar nicht, jetzt Schritte einbauen und das alles. Aber das ist natürlich alles im Drehbuch vorgegeben. Wenn da zum Beispiel steht, was weiß ich, Doc Sally geht von links nach rechts. Diese Dinge müssen dann auch umgesetzt werden. Und dann kriege ich immer Fassungen, diese Fassungen höre ich mir dann an, nicht nur ich alleine, sind auch andere dran beteiligt. Und dann sagen wir, das ist gut, das gefällt uns nicht, da muss nochmal das Team ran. Also letztendlich geht das dann auch durch meine und durch andere Hände. Eben das Team von Sony Europa oder natürlich auch, wer mir sehr viel Unterstützung leistet, auch bei der Regie, ist mein Freund und Agent, der Uwe Kaddick. Weil vier Ohren hören mehr im Studio als zwei, auch schon bei der Regie mit den Sprechern.
Das würde mich auch mal interessieren, wie ist denn da überhaupt, hast du jemanden, der dir sagt, Raimon, das ist Quatsch, oder jemand, der dir Feedback gibt, noch im Prozess, bevor das rauskommt, oder ist das komplett Raimon? 100%. Oder gibt es sagt deine Frau oder deine Kinder oder irgendjemand, Raimon, ganz ehrlich, das ist nicht spannend oder das ist nicht lustig oder irgend sowas?
Also mittlerweile ist das alles 99,9% Raimon. Mhm. Früher ist es dann mal passiert, ich kann mich erinnern an meinen allerersten Roman, der veröffentlicht wurde. Ich gab das Manuskript meiner Frau und sie las das Buch und sagte dann zum Schluss, also Raimon, da leidet man die ganze Zeit mit dem Protagonisten, hofft, dass ihnen nichts passiert. Und du kriegst mich auch damit. Und am Ende bringst du alle um, bist du bekloppt? Mhm. Dachte ich mir, heieiei. Da habe ich aber Lehrgeld bezahlen müssen. Umgeschrieben, weil ganz klar war, der Leser möchte nicht, dass alle Sympathieträger am Ende ins Gras beißen. Da muss zumindest am Ende ein Licht am Ende des Tunnels sein. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Also nicht einfach mit der Machete durch den Wald und alles umnieten.
Das hätte mal hier Game of Thrones letzte Staffel dieses Feedback geben können. Apropos, also wir haben gesagt, Bücher, Hörbücher, warum nicht Serien, warum nicht Film? Ist das ein, hast du dich damit mal beschäftigt? Also weil ich meine, wie dann, wenn man es so hört, dann läuft ja eigentlich ein Film ab. Im Kopf.
Ja,
also der Schritt ist ja eigentlich dann gar nicht mehr so groß.
Da bin ich, ja, etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite, wenn man, ist das natürlich ein Wunsch, das dann auch auf dem Bildschirm zu sehen. Natürlich könnte ich mir bei Vidan hervorragend vorstellen, auch bei einigen anderen Dingen. Und einige Bücher wären auch gar nicht so aufwendig umzusetzen und sie würden trotzdem funktionieren. Aber dann käme es für mich auch darauf an, wer macht es? Man kennt es von Kollegen, die haben dann ein Drehbuch geschrieben, das wurde dann umgesetzt. Und hinterher dachte man, ach du lieber Himmel, es ist wohl besser, wenn ich jetzt 3 Monate hinter der Couch wohne und mich nirgendwo sehen lasse.
Ja klar, es ist natürlich so ein bisschen Abgabe von Kontrolle, weil du hast dann wahrscheinlich eine Produktionsfirma, einen Regisseur, Schauspieler, also nochmal mindestens 1000 Leute, die das Original einfach interpretieren und in die eine oder andere Richtung auslegen. Da muss man wahrscheinlich dann damit leben können, dass der Stoff, den man sich ausgedacht hat, der so ein ganz konkretes Bild im Kopf hat, dann am Ende anders aussieht.
Ja, aber ich würde mich natürlich darauf einlassen. Aber ich hätte immer gerne eine gewisse Kontrollmöglichkeit. Nicht, dass es mir am Ende ergeht wie dem armen Michael Ende, der von der Verfilmung der unendlichen Geschichte geradezu schockiert war.
Mhm. Wobei da der erste Film da ist.
Ja, aber, ja,
ist, glaube aber ich, der zweite
ja,
und
ja,
der
dritte. Ist,
ui.
Das ist wirklich, ja. Das hat wehgetan. Aber auch der erste ist da nicht so gut gealtert, wie ich den so als Zehnjähriger im Kino oder ein Neunjähriger in Erinnerung habe. Gut, aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, kommen wir nochmal zu den Hörspielen. Ich finde das immer ganz faszinierend, wenn man es hört. Gerade groß angelegte Hörspiele mit vielen Sprechern. Manchmal top besetzt, auch top besetzt bis in die kleinsten Rollen. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, ja, da war jetzt gerade jemand im Studio, der kurz Zeit hatte, eben den Laufburschen mit der Zeitung einzusprechen, beispielsweise. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, ja, das hört man halt auch. Du hast dann da vielleicht schon den großen Mimen, auf der anderen Seite jemand, der es zumindest noch nicht ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Wie geht dir das denn so? Weil du kannst ja wahrscheinlich eben auch bei den Sprechern, auch wenn du Regie führst, also wie sehr bist du da involviert, wirklich zu sagen, alle Rollen gehen durch eine Art von Casting und damit sie deiner Vision bestmöglich akustisch entsprechen?
Also da ich das ja schon geraume Zeit mache, kenne ich natürlich viele der guten Sprecher. Und dann habe ich sofort, wenn ich schreibe, habe ich dann so eine Stimme im Kopf. Ne? Also zum Beispiel Martin Kessler als Mr. Udo Schenk ist ja Mr. Hayes. Udo Schenk war von vornherein für mich Mr. Hayes, das ist ja ganz einfach. Und bei anderen wiederum muss man dann natürlich casten, zum Beispiel Miles Vidan, jetzt von Lars Schmidtke gesprochen. Da hatte ich irgendwie noch nicht so konkret im Ohr. Ich wusste ungefähr, wie er ausgelegt ist, wie die Stimmlage ist. Und dann kam Lars Schmidtke um die Ecke und der hat uns von allen Vorschlägen am besten gefallen. Also, aber ich gebe euch natürlich recht, es passiert, dass man mal jemanden fehlbesetzt. Und du merkst es erst gar nicht. Und hinterher im Zusammenschnitt denkst du, hey, das ist jetzt aber nicht so gelungen. Da muss man manchmal Lehrgeld bezahlen. Passiert mir auch. Und versucht man dann bei der nächsten Produktion wirklich auszumerzen. Ob das hundertprozentig gelingt, weißt du nicht, aber du versuchst es zumindest. Ne? Sowas unterläuft und das haben wir bei fast allen Hörspielen. Und manchmal hast du es auch bei Filmproduktionen, wo du denkst, oh Gott, wie ist das denn synchronisiert? Ne? Oder wer tapert denn jetzt da durchs Bild?
Ich finde, bei Vidan ist mir aufgefallen, also was sowieso bei Hörspiel enorm wichtig ist und da gibt es auch enorme Qualitätsunterschiede, ist dieses ganze Sounddesign und die Musik und alles. Ich finde, das ist bei Vidan wirklich sehr, sehr hochklassig. Also ist mir beim Hören wirklich aufgefallen, fast schon ein filmreifer Soundtrack. Auch die Geräusche, wenn da irgendwelche Cars crashen oder sowas, das hört sich eben nicht an, als ob da einer mit den Matchbox-Autos mal kurz irgendwie vom Mikrofon rumspielt, sondern das hört sich sehr, sehr professionell an. Wie wichtig ist denn auch sowas eigentlich bei der Hörspielproduktion?
Für mich persönlich und alle anderen, die daran beteiligt sind, extrem wichtig, ganz extrem. Also wenn du was sagst, zwei Autos crashen zusammen, dann muss ich das auch so anhören. Unbedingt. Da geben wir auch keine Kompromisse ein. Das ist auch der Grund, warum das Produzieren einer Staffel locker über ein Jahr dauert. Weil da wirklich bis ins kleinste Detail dran gefeilt wird. Und was ich natürlich sagen muss, einen nicht unerheblichen Anteil an der gesamten Atmo von Vidan hat natürlich unser Komponist Andreas Hötter. Ich finde, der hat erstklassige Arbeit abgeliefert.
Ist es denn so, wir hatten ja auch schon mal Heike Dine Körting, ich zitiere sie immer wieder mal ganz gerne hier im Rahmen dieses Hörspielplatzes, die ja eben seit Jahrzehnten so eine Koryphäe im Hörspielgeschäft ist, die auch einfach davon erzählt hat, dass früher, also in den ganz, ganz goldenen Frühzeiten, dass da auch mit ganz anderen Budgets gearbeitet wurde und man sich natürlich auch Dinge gerade im Musikbereich leisten konnte. Ich glaube, sie erzählte von Masters of the Universe, da sind sie in die Vereinigten Staaten geflogen und haben mit dem Orchester, Gesundheit, haben mit dem Orchester aufwendigen Soundtrack gemacht. Dann hört man manchmal ein bisschen mehr so aus der Konserve oder aus dem Synthesizer geklüngelt, je nach Produktion und sonst was. Wie ist das heute? Hast du das Gefühl, man muss bei diesen Aspekten viel, viel kämpfen für Budgets? Oder hast du da Gott sei Dank große Freiheiten, um zu sagen, yo, die Dinge können vielleicht auch so kostentechnisch umgesetzt werden, wie sie vielleicht sollten?
Ich sage es mal mit einem Satz, wir sind zufrieden.
Mehr geht ja. Immer, ne?
Ja, aber man will ja auch nicht unverschämt sein. Wir sind alle sehr zufrieden und mit dem klassischen Orchester. Ich weiß noch, damals, Gabriel Burns wurde tatsächlich größtenteils mit einem klassischen Orchester eingespielt. Das war das Weißrussische Symphonieorchester. Da ist ein Komponist extra nach Minsk geflogen. Heute ist aber der technische Standard so gut, dass du da teilweise keine Unterschiede mehr merkst, ob das jetzt aus der Konserve kommt oder eben tatsächlich irgendwie das Babelsberger Filmorchester einspielt. Ne, das trägt natürlich jetzt nicht eine ganze Schallplatte, würde ich mal sagen. Und wenn du dann noch einen wirklich guten Mann wie unseren Andi Hötter hast, der wirklich sein Metier versteht, der ausgebildeter klassischer Komponist ist, dann haut das hin. Und dennoch greifen wir manchmal auf tatsächliche Instrumente zurück. Also er sitzt dann auch tatsächlich am Klavier oder in einer Szene bei Vidan werden wir einen Kontrabass hören. Und das ist dann natürlich ein echter Kontrabass. Wenn man aufgebaut, dann wird er dann gezupft.
Und hast du da dann auch Einfluss? Also sagst du ihm dann so, also brauche ich jetzt irgendwie richtig düstere Klaviermusik oder hier brauche ich Trompeten? Oder sagst du dann dem Andi einfach, also pass auf, hier ist eine Verfolgungsjagd, spiel mir mal was vor. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
Er kriegt, erstmal hat er den Text, kann er sich einlesen. Dann kriegt er den Rohschnitt, also das heißt, die Stimmen sind schon praktisch abgelegt. Und dann muss er denken, was könnte ich da anbieten? Beispielsweise Verfolgungsjagd. Und da sind wir so eingespielt, da gibt es eigentlich keine großen Diskussionen. Mhm. Wenn der Andi mir was vorlegt, dann ist es nahezu ausgeschlossen, dass ich sage, nö, hör mal, das kannst du aber doch mal machen. Dafür ist der Mann einfach zu gut. Und wir sind, wie ich sagte, ein eingespieltes Team.
Also er weiß, er kann dich ganz gut lesen und deine Notizen und hat eine relativ konkrete Vorstellung, wie du es dir wünschen würdest.
Und er setzt auch einfach eine Duftmarke. Mhm. Ne? Also Vidan hat schon eine ganz eigene musikalische Atmosphäre.
Meine persönliche Wahrnehmung ist, weil ich auch sehr erfolgreich Podcasts mache, Quatsch, aber weil ich sehr erfolgreich Podcasts höre, meine Wahrnehmung ist, dass das Ganze, ich nenne es jetzt mal Audio-Business, in den letzten Jahren wieder deutlich an Fahrt gewonnen hat. Sicherlich auch zusammenhängt mit den Devices, die wir haben, mit sowas wie Spotify und Co. Wie ist es da bei den Hörspielen? Ist da eine neue Renaissance irgendwie zu spüren? Merkt man wieder, es gibt mehr Aufträge und Nachfragen? Was ist so dein Gefühl? Oder jetzt vielleicht auch durch die Pandemie hängen die Leute mehr, hören die mehr, weil die mehr zu Hause hängen oder weniger, weil sie mehr glotzen und das die natürliche Konkurrenz ist? Erzähl uns mal, wie du da so das Business auch wahrnimmst.
Also es ist traurig, aber wahr. Ich glaube, dass die Pandemie tatsächlich die Leute dazu veranlasst, mehr zu hören, mehr zu sehen. Weil die können ja einfach nicht nach draußen. Die können keinen Sport treiben. Und dann schauen sie Netflix oder hören eben Vidan und Sonstiges. Das hätte ich mir gerne unter anderen Umständen gewünscht. Aber es ist halt so. Das wirkt sich natürlich aus. Und es ist ein reges Interesse an neuen Produktionen. Und da muss man natürlich gucken, es gibt sehr, sehr viele Produktionen, aber viele fallen dann einfach durchs Raster. Das hat nichts unbedingt mit Qualität zu tun, sondern einfach, wer steckt dahinter, welche Promotion wird gemacht. Mhm. Mir selbst ist auch schon passiert, da schreibst du ein Buch, du bist bei einem großen Verlag und denkst dir, jui, ja, aber es wird nichts getan. Mhm. Ne? Weil du bist dann eben nur zweite Liga oder vielleicht auch nur dritte Liga. Und dann denkst du, ach nö, das war's dann, ne? Kann passieren. Aber ich glaube, dass der Markt jetzt da ist. Aber wir sollten uns natürlich alle bemühen, auch wirklich bestmögliche Qualität mit dem Budget, das uns zur Verfügung stellt, abzuliefern. Und das ist, sage ich immer, damit mache ich mich nicht mehr unbedingt beliebt. Bitte, wir können alle das Rad nicht neu erfinden, aber geht auch mal neue Wege. Es muss doch nicht die 84. Frankenstein-Version geben.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Appell, weil natürlich gerade in dem Segment Mystery Horror Thriller, da gibt es viele beliebte Figuren und Klischees, kann man sagen, Stereotypen und Muster, die einfach sattsam wiederholt werden. Ist das für dich, ist das ein wichtiger Punkt? Also wenn es darum geht, etwas Neues zu entwickeln, nicht nur zu sagen, wir wollen vielleicht die tollste Atmosphäre machen oder ich habe da eine spannende Figur und tolle Sprecher, das ist einfach super toll. Die Geschichte, der Plot, die Auflösung, das ist dann alles mal zweite Garde. Hier geht es mehr darum, atmosphärisch besonders gruselig oder besonders grausam zu sein? Oder geht das
nicht ohne das andere? Grausam ist für mich überhaupt kein Thema. Ich muss zugeben, mit 16, 17 bin ich natürlich in die Zombie-Filme gegangen. Die konnte man bei uns in Dortmund sogar vormittags gucken. Da habe ich dann mit meinem Freund die Schule geschwänzt und wir saßen dann mit 17 in dem ersten Zombie-Film. Oh, klasse, guck mal, jetzt Auge raus. Das legt sich aber. Sowas interessiert mich heute nicht mehr. Ich kann auch keine Zombie-Filme mehr gucken. Das ist einfach ein ganz persönliches Empfinden. Ich finde es teilweise abstoßend. Ich brauche das nicht mehr. Und deshalb bin ich auch kein Freund von Splatter. ich finde es wesentlich interessanter, und das versuche ich auch mal in meinen eigenen Sachen umzusetzen, im entscheidenden Moment das Mikrofon, die Kamera abzuwenden. Das ist das eigentlich Schreckliche, sich in der Fantasie des Lesers, des Hörers abspielt. Das finde ich viel, viel schlimmer, das denen zu überlassen, als wenn ich ihnen jetzt praktisch wirklich serviere, aha, jetzt wird der Kopf aber in Scheiben geschnitten.
Mhm. Ja, stimmt. Das kann ich so gefühlt auch bestätigen, wenn ich an Vidan denke. Da geht es ja auch gleich relativ deftig zur Sache, aber eben sehr viel abseits der, in Anführungsstrichen, Kamera oder des Mikrofons. Oder es wird dann später nochmal in irgendwelchen pathologischen Sessions nochmal aufgenommen und nochmal ein bisschen detaillierter, aber eben natürlich nicht mit dem Geschreie und Gelärme, wie es vielleicht zu dem Moment war, als es passiert ist, nochmal auserzählt. Aber das wirkt auf jeden Fall behutsam. Aber dennoch, ist es dir selber wichtig zu sagen, wenn du ein neues Werk angehst, zu sagen, ey, das muss neu sein. Ich will eben nichts Abgeschmacktes, es soll jetzt nicht eine Auftragsarbeit sein, sondern ich will Neuland betreten, ich will der Innovator sein. Wie siehst du dich da selber in dem Business?
Teils, natürlich Neuland. Aber die Frage ist ja, wir leben im Jahr 2021. Wo ist denn noch Neuland? Jede Idee ist schon mal da gewesen, jede Geschichte ist geschrieben worden. Es wird keinem von uns gelingen, wirklich etwas völlig, absolut, hundertprozentig Neues zu erschaffen. Und natürlich gibt's, wenn du dir Vidan anhörst, natürlich gibt's Parallelen zu anderen Dingen. Du hast eben Twin Peaks erwähnt und all diese Dinge. Ja, zweifellos. Man ist davon geprägt. Nur, du solltest versuchen, eine Geschichte, die vielleicht in Ansätzen bekannt ist, ein bisschen anders zu erzählen. Schräge Charaktere, an der Atmosphäre zu arbeiten. Mir ist auch wichtig, dass die Leute nicht in Floskeln reden. Ich war noch nie ein Freund davon, Witz an der falschen Stelle einzusetzen. Mhm. Also sagen wir mal jetzt, ich nehme mal Bruce Willis, den ich sehr schätze. Bruce Willis ist in einer ausweglosen Situation, man hält ihm die Knarre an den Kopf und er müsste eigentlich wissen, hui, die 9mm Patrone geht mir gleich durchs Kleinhirn. Aber er bringt noch einen Kessenspruch. Gibt's in der Realität nicht. Ne? Und deshalb übernehme ich solche Dinge auch nicht. Ist halt ein anderes Genre. Komik und Thrill passt für mich selten zusammen. Ich bin kein Vertreter von der Sache. Mir sagt doch jemand mal, es gibt doch diese Buddy-Filme und Buddy-Hörspiele. Mhm. Ne, ihr wisst, was ich meine. Jan Nawat bei Vidan und Vidan, die sitzen sich ja noch. Und die machen auch keine Scherze. Die könnten doch auch Buddies sein. Nee, so sind sie nicht. So sind die Charaktere nicht ausgelegt. Ne? Da ist kein Will Smith dabei. Beide haben eine Geschichte. Nawat ist relativ reserviert, lebt auch in seinen Traditionen. Und unser Vidan hat auch eine traumatisierte Vergangenheit. Das sind keine Scherzkekse angesichts einer Leiche.
Mhm. Na, das ist dieser klassische Mechanismus des Comic Reliefs. Und da steckt ja schon im Namen Relief, steckt ja schon Erleichterung. Das ist natürlich auch immer, um ein bisschen wahrscheinlich, ja, ein breiteres Publikum anzusprechen, weil um einfach, das sieht man ja in ganz vielen Filmen, es passieren ganz viele schlimme Sachen und dann muss erst mal wieder ein Erfolgserlebnis sozusagen stattfinden für den Zuschauer, damit der Puls wieder so ein bisschen runterkommt. Ne? Aber also das ist ja zum Beispiel so eine Sache, die mich stört bei den ganzen Marvel-Filmen jetzt da unter Disney oder auch bei den jüngsten Star-Wars-Filmen, dass ständig spannende Szenen mit Humor gebrochen werden. Also so ein bisschen das Äquivalent, das Comedy-Äquivalent vom Jumpscare, wenn eigentlich eine eigentlich, wenn du in der Welt wirklich, wenn die Welt wirklich ernst nimmst, dann würde der Gag da nicht passieren. Aber es ist natürlich relativ, also Humor ist ja immer auch Überraschung. Und ich nehme mal dieses Beispiel des Laserschwerts von The Last Jedi Episode 8, wenn du den gesehen hast, wo er das Laserschwert wegwirft, ne?
Nö.
Okay, aber da gibt's halt diese Szene, er kriegt halt nach Jahrzehnten sein altes Laserschwert gereicht. Das ist der Cliffhanger vom 7. Teil. Und im 8. Teil fängt die Szene an, dass er das Laserschwert so nimmt, sich anguckt und so über die Schulter wirft. Und das hat natürlich viele Fans inklusive mir entzürnt, weil dieses Laserschwert hat eine Geschichte. Und natürlich ist es lustig, ich habe auch gelacht in dem Moment, aber es zerstört auch den Mythos in einer gewissen Weise und es setzt da ganz klar den Ton für den Film, der sagt, ja, der ganze Kanon, alles, was wir bislang erlebt haben, nehmen wir alles hier nicht so ernst, zwinker, zwinker. Und das passt, klar kann man sagen, ich mag das, ich musste lachen und damit ist für mich der Job getan, aber ich bin da bei dir, ich finde, natürlich darf es Humor geben, auch in schlimmen Situationen, aber es muss in die Situation passen. Es muss in die Welt eingeflochten werden. Wenn der Charakter ein Humortyp ist, der lustig ist, dann kann er natürlich auch Sprüche bringen. Aber wenn der ein knallharter Killer ist, wo kommt dann plötzlich der Humor her? Also das ist, ich wollte jetzt eigentlich nur meine Meinung zu dem ganzen Thema sagen.
Naja, ich glaube, das funktioniert halt im einen. Also ich würde mal sagen, bei Star Wars funktioniert es für mich noch eher als jetzt bei Vidan zum Beispiel, wo du ja einfach versuchst, ein Bild von Montana, von einem Landstrich, von einem Ort etc., den es wirklich gibt, mit Menschen, die plötzlich mit etwas konfrontiert werden, was alles andere als alltäglich oder wo große Erfahrungswerte schon sind. Und wenn diese Menschen dann plötzlich mit Grauen und Schrecken und Mord und Totschlag sozusagen konfrontiert werden und dann erstmal mit einem kessen Spruch reagieren, dann ist das ein bisschen wenig glaubwürdig oder schwierig, dass da jemand plötzlich als Bruce Willis, ich habe es ja im Film gelernt, wie ich jetzt cool zu sein habe, das würde wirklich alles kaputt machen. Und stimmt, ich habe gerade, während du das gesagt hast, Raimon, auch drüber nachgedacht, ich habe vergleichbare Hörspiele in letzter Zeit auch mal gehört, wo dann plötzlich kaum ist es Monster oder wie auch immer, kaum ist die Gefahr besiegt, schalten die ratzfatz in den Comic-Relief-Modus und denkst, das gibt es doch überhaupt nicht. Ich habe gerade die schlimmsten Grauen erlebt und da liegen noch die Leichen eurer Freunde und 5 Minuten später redet ihr über das Abendessen und lacht, weil ihr beide das Gleiche gedacht habt. Das ist fürchterlich. Also nichts gegen ein bisschen Auflockerung, das muss passen. Und stimmt, bei Vidan würde ich jetzt auch denken, nee, das ist dann eher Kategorie Bier ernst im positiven Sinne allerdings.
Mm-hmm. Du, ich meine, man weiß ja bei manchen Serien, auf was man sich einlässt. Ne? Von daher ist das völlig okay. Das ist eine reine Geschmackssache. Ne? Wer es gerne witzig mag, wenn vorher Leute aufgegessen wurden, kein Problem. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie eine Bewertung. Nur für mich macht das keinen Spaß. Und deshalb produziere ich so etwas nicht. Mhm. Ne? Weder unangemessene Komik in unangemessenen Situationen, noch Splatter.
Ja.
Und Hände weg von Kindern.
Na, ich würde gerne nochmal
von Kindersprechern, Entschuldigung. Oder? Ich meine, es gibt ja auch solche und solche.
Nein, ich meine, das ist für mich eine tabue Sache.
Ich würde gerne mal auf das Thema Recherche kommen. Du hast jetzt gesagt, gut, für Montana reicht das Budget nicht, aber hast du in deiner Karriere als Autor, hast du schon mit, weiß ich, Opfern, Tätern gesprochen?
Ja, natürlich.
Und erzähl mal, wie das so war und was das auch für deine Arbeit bedeutet.
Ich hatte ja eben gesagt, dieser Satz, ich bin Autor, lassen Sie mich durch, funktioniert in der Regel. Zum Beispiel war ich mal in die geschlossene Forensik eingeladen. Das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt aus Hollywood-Filmen. Das ist ein Areal, top gesichert, tatsächlich auch so mit Linse gucken und so weiter. Und dann kommst du da in den Innenbereich und da sind die Insassen dann untergebracht in 2-stöckigen Wohnhäusern. Darin können sie sich relativ frei bewegen, aber sie haben zum Beispiel als Besteck nur einen Löffel. Keine Gabel und kein Messer. Wir müssen also mit einem Löffel essen. Und der Vorwand, warum ich dann da reingekommen bin, ich wurde eingeladen, ich gebe eine Lesung. Die haben auch tatsächlich so ein Kulturgebäude. Das ist alles recht groß. Und dann konnte ich mich vorher auch mit den Leuten unterhalten. Und vorher kriegte ich dann so einen Sender so an der Hose angebracht. Und da meinte ich, was ist das? Ja, das ist der Sender. Denn falls sie verloren gehen, können wir sie ja dann noch orten. Sehr beruhigend. Und die Auflage war, ich durfte die Leute nicht nach ihren Taten befragen. Und dann kamen wir hinterher zu dieser Veranstaltung, in der ich gelesen habe. Da waren dann, würde man sagen, so 50 Personen anwesend. Überwiegend Männer, weil Serientäter der brutalen Art sind in erster Linie Männer. Und das war alles sehr interessant. Und dann kam nach der Lesung ein jüngerer Typ auf mich zu. Und der sagte dann, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Das kalte Leuchten in den Fenstern. Das hat ein bisschen gedauert und da musste ich auch 2 Wochen aufhören, aber jetzt habe ich es fertig. Ich bin nämlich abgehauen, aber dann haben sie mich wieder eingefangen. Ich würde Ihnen das mal gerne zukommen lassen, dann können Sie was dazu sagen. Wo wohnen Sie denn? Da dachte ich mir, hey, wenn der schon mal hier 2 Wochen raus war, dann kommt er irgendwann und klopft an mein Schlafzimmerfenster. Wie finden Sie meinen Roman, Herr Weber? Habe ihm natürlich keine Adresse gegeben, sondern sollte über den Bibliothekar von diesem Zentrum machen. Ist natürlich nie was gekommen. Oder ein anderer in der ersten Reihe, der lacht immer bei unflätigen Wörtern, die natürlich auch vorkommen, ne? Sowas wie Scheiße und so weiter. Immer, dann frage ich den Bibliothekar, wer war er denn? Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, der meint es nicht böse, der ist aus dem debilen Bereich, der kommt dann mit seinem Löffel auf dich zu und nimmt dir das Auge raus. Aber das ist pure Neugierde, der will wissen, wie es dahinter aussieht.
Okay, das klingt jetzt ein bisschen auf der einen Seite so, ich habe gerade versucht, so meine Erfahrungen, die natürlich sich rein auf Filme oder auf künstlerische Erzeugnisse beschränken in dem Bereich, abzuklopfen mit dem, was du gerade erzählst. Und ich bin nicht ganz sicher, ob es fast genauso ist. Also die so ein Gefühl von Bedrohung, verschiedene Menschen, die nachweislich jetzt nicht unbedingt immer nur auf der Sonnenseite des Lebens gestanden haben, sage ich jetzt mal so. Und auf der anderen Seite aber auch doch ganz anders. Wie war das denn für dich?
Also das ist nicht lustig. Das klingt jetzt vielleicht, wenn ich das erzähle, finden die Leute das immer recht amüsant, ne? Der Anekdoten-Pauli. Da war auch noch, hinterher wurden die dann alle weggebracht, teilweise einzeln, wieder in ihre Bereiche. Und da war da eine junge Frau, die saß an einem Computer und immer, wenn jemand weggebracht wurde, sah man das Foto von ihm und oben in der Ecke waren dann so Männchensymbole. Ein Männchen, zwei Männchen, drei Männchen. Die meisten hatten ein Männchen, zwei Männchen und einer, der übrig geblieben ist, sehr korpulenter Typ, der meinte, warum komme ich denn hier weg? Der stand dann noch im Flur und der hatte drei Männchen. Dann fragte ich die Vollzugsbeamtin, was bedeuten drei Männchen? Ja, drei Männchen bedeutet, das ist ein ganz schwerer Fall, der muss mit drei Wachleuten wegtransportiert werden. Oh, meinte ich. Und sie haben hier nie so Angst? Nö, eigentlich in der Regel nicht. Aber bei dem hatte ich schon mal Angst. Da haben die Insassen ein Theaterstück geschrieben und dann auch selbst aufgeführt. Das ging darum, dass ein Bus in den Wald fährt, dann der hat einen Unfall und dann werden alle Insassen von wilden Tieren gefressen. Und er da vorne hat dann ein wildes Tier so glaubhaft gespielt, dass ich Angst bekommen habe. Sag ich, und können Sie mir verraten, warum der einsitzt? Ja, der hat damals in der DDR mehrere Frauen getötet und dann filetiert. Und eigenartigerweise, für mich nicht nachvollziehbar, ist er nach der Wende rausgekommen. Und was hat er dann getan? Hat er die nächste filetiert. Und jetzt ist er auf ewig hier in dieser geschlossenen Anstalt.
Okay, wenn ich mal fragen darf, worüber hast du denn dann mit den Insassen so gesprochen? Also was konntest du da für dich so rausziehen für deine Arbeit auch?
Die Gespräche waren also eher oberflächlicher Natur. Ne? Zum Beispiel gab es auch Musik bei der Veranstaltung, da habe ich mich mit den beiden Gitarristen unterhalten, weil ich früher auch in der Band gespielt habe, allerdings nicht Gitarre, sondern Schlagzeug. Das war alles soweit ganz nett. Die sind auch alle überwiegend total nett. Mhm. Mir ging es vielmehr, diese Atmosphäre aufzusaugen. Ne? Wie ist das hier drin? Wie bewegen sich die Leute? Wie kommunizieren sie untereinander? Wie sind die Wachleute drauf? Das sind einfach Erfahrungen. Ich war auch schon in einem, in Anführungsstrichen, normalen Knast. Das war äußerst angenehm, weil die freuen sich, wenn es so eine Lesung gibt. Das ist mal was Neues. Das ist ein Publikum, das geht echt ab. Und das war auch im Rahmen eines Preisausschreibens von einem Verlag. Und da hatten zwei ältere Damen den ersten Preis gewonnen. Die konnten mich dann begleiten auf einer Tour zu Orten, die in diesem Roman eine Rolle spielten. Und dann waren sie natürlich auch mit im Knast. Und vorher hatten wir uns mit dem Redakteurteam der Knastzeitung unterhalten. Die waren auch sehr nett. Und dann gingen die hinterher raus und sagten dann noch zu mir, dem Direktor, ach, das sind aber alles nette Leute hier. Mhm. Ne? Der eine da eben, der Redakteur, ja, sagt der Direktor, vertun sich mal nicht, ne? Der hat zwei Leute umgebracht. Mhm. Und das nicht im Affekt. Also, es ist einfach interessant, Menschen kennenzulernen, die wirklich erscheinen wie du und ich, wie der Mann, der dir die Zeitung verkauft, die Frau, die dir das Brötchen schmiert. Aber in Wirklichkeit haben sie Menschen umgebracht.
Ich frage mich immer noch, weil das meistens, wenn man jetzt als Thriller-Autor oder als Gruselautor dann in diesem Rahmen auch Spannung erzeugen will, dann willst du ja vielleicht eher das vermeintliche Klischee oder so bedienen, dass da halt eine gefühlte Bedrohung herrscht, dass irgendwas passiert, die Leute schreien oder es gibt eine Revolte. Also all das, was so klassischerweise, wenn die Leute sich in Gefahr begeben, die wer auch immer da als Detektiv vielleicht unterwegs ist oder in welchem Rahmen man dann sozusagen diese Orte auch als Hörer und Hörerin betritt, das ist eher zu dem kommt, was du jetzt gerade nicht als Alltag beschreibst, sondern dieses Bagatellenhafte, sag ich mal, das ganz Normale, und du weißt natürlich trotzdem, das sind alles gefährliche Menschen, sag ich mal, aber es war, so wie die Oma es beschreibt, auch die waren ja total nett. Das ist ja nicht unbedingt der Spannung oder der Geschichte förderlich.
Also, nein, auf gar keinen Fall. Du kannst daraus auch eigentlich keine Story machen. Das sind einfach Charakterstudien. Ich setze mich manchmal, als es noch ging, habe ich mich auf den Markt gesetzt, wenn Wochenmarkt ist, habe den Leuten zugehört, was sie so erzählen. Weil ich mag es auch, ich versuche es zumindest, möglichst authentische Dialoge zu schreiben, auch von verschiedenen Charakteren aus verschiedenen Milieus. Und das hilft dann natürlich dabei. Plot zu entwickeln, das geschieht anders. Ich bin großer Freund immer von dem überregionalen Teil meiner Tageszeitung, ihr kennt das, wo immer so kleine Sachen drin stehen, ne? So nur auf so ein paar Zeilen, da stößt du auf Dinge, da kommst du nicht drauf. Mir fällt immer ein, das ist ein paar Jahre her, da stand dann, Buckelige unter Polizeischutz. In einem westafrikanischen Land werden Buckeligen die Buckel abgeschnitten, weil Zauberer die für irgendwelche Zaubertränke brauchen. Da kommst du nicht drauf. Daraus habe ich keinen Plot gemacht, weil das jetzt nichts ist, was mich so reizen würde. Aber es gibt manchmal wirklich Kriminalfälle, wo du denkst, hey, da kannst du aber wirklich was rausmachen.
Ist es denn umgekehrt, also wenn du dich den, ich weiß ja nicht, ob du das den ganzen Tag machst, aber wenn du von Berufswegen hauptberuflich die ganze Zeit mit Mord und Totschlag und den Abgründen der Seele dich beschäftigst und auseinandersetzt, färbt das ab? Würdest du sagen, dass du auch ein düsterer Mensch bist oder ist es genau das Gegenteil? Du bist eigentlich total lebensfroh, ein lustiger Mensch und lässt da vielleicht eher so eine dunkle Seite aus? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist der private Raimund?
Der ist erstmal ein Familienbär in erster Linie. Und die Kinder sind ja auch mit meiner Arbeit groß geworden und wussten ganz so, ach ja, jetzt bringt Papa wieder ein paar Leute um und so. Ne? Das war ganz normal. Haben dann auch Hörspiele gehört. Allerdings erst, wenn es soweit war vom Alter, da habe ich schon drauf geachtet. Aber ich lasse ja gewisse Dinge auch nicht an mich ran. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, bei mir wird niemand vor den Ohren, vor den Augen zersägt. Wenn jemand gequält wird, dann kriegst du das nicht direkt mit. Mal angenommen, es würde jemandem mit der Kneifzange die Nase abgeschnitten, jetzt mal ganz platt gesagt. Dann würdest du das erfahren von jemandem, der das weiß, vom Pathologen oder so. Aber ich würde niemals euch daran teilhaben lassen, dass jetzt jemand da die Nase abgeknipst wird. Das finde ich sehr bedenklich. Ich habe mal ein Buch gelesen, das spielt in den 50er Jahren in den USA, im Jugendmilieu, Kinder erleben Abenteuer und so. Super geschrieben. Ich dachte mir, boah, das ist ja ein klasse Buch. Und plötzlich kippte das. Und dann wurde es übelster Kindesmissbrauch in Details dargestellt. Ich dachte mir, was ist das denn? Wer will das denn lesen? Wer will so ein krankes Zeug inhalieren? Habe ich niemals verstanden, dass das jemand schreibt und dass das jemand kauft. Weil das empfand ich als widerlich. Und da ich solche Dinge ablehne, sie nicht wirklich direkt beschreibe, kann ich mich davor schützen. Und es gibt auch tatsächlich eine Schweizer Untersuchung, die ist schon etliche Jahre alt. Thriller-Autoren, Krimi-Autoren sind sehr, sehr entspannte Menschen. Weil den ganzen Frust können sie nämlich in ihren Büchern ablassen. Ich kann mich noch erinnern, beim ersten Roman, ich hatte mal einen Deutschlehrer, der war ein ziemliches Arsch, der hatte mich in der Schülerzeitung zensiert. Ich hatte meine erste Veröffentlichung. Ich war 14, da ging es darum, dass sich ein Paar streitet und sie erschlägt ihren Mann hinterher mit einem großen Marmoraschenbecher. Zack, war er tot. Und die Geschichte sollte in die Zeitung und ich natürlich, boah, meine erste Veröffentlichung, hol die Zeitung. Und am Ende haben sie sich dann versöhnt. Also der Marmoraschenbecher und das Erschlagen spielte gar keine Rolle. Und dann ging ich zu dem Deutschlehrer, der die Verantwortung trug für diese Zeitung, und sag ich, was ist denn das? Sagt er, Raimund, glaube mir, so ist es besser. Und ich frage mich, wer soll den Scheiß jetzt noch lesen?
Ne? Aber dein Name stand und natürlich noch drunter, ne?
Mein Name stand drüber. So ein Blödsinn. Ach, ne? Es war irgendwie. Naja, jedenfalls habe ich mich dann gerecht, dass ich ihn, da habe ich ihn dann im ersten Roman ziemlich doof aussehen lassen, so als Randfigur. Age, das hat er davon. Natürlich unter anderem Namen. Aber vielleicht fühlt er sich angesprochen.
Jetzt haben wir sehr viel über Wie dann geredet. Du hast natürlich auch noch andere Projekte. Hast auch schon erwähnt, die Akten des Sir Arthur Conan Doyle. Hast du es mit Sherlock Holmes? Ist da irgendeine Connection?
Nee, gar nicht. Nee, nein. Auch viele Leute fragen mich mal, was hast du denn früher als Kind und als Jugendlicher für Hörspiele gehört? Da kann ich dann immer freiweg sagen, eigentlich gar keine. Hörspiele haben in meiner Jugend keine Rolle gespielt. Ich hatte so als 8-9-Jähriger so Märchen-Singles. Sagt euch das noch was? Die man auf 45 abspielt, diese kleinen Vinyl-Singles. Da war dann auf einer Seite vielleicht 8 Minuten Platz und da wurde dann ein ganzes Märchen erzählt. Meist von Hans Pätsch. Da hatte ich Der Wolf und die 7 Geißlein und Rotkäppchen. Das hörte ich dann und dachte mir, oh Gott, naja. Und ich dachte schon, Rotkäppchen, dem Wolf schneiden die im Schlaf den Bauch auf, holen Rotkäppchen und die Oma raus und tun dann Steine rein. Das merkt der Wolf nicht, fand ich sehr merkwürdig und verlor irgendwie die Lust. Das war's. Und dann kam ich erst mit Hörspielen in Berührung, mit den Kindern. Dann haben wir mal die 3 Fragezeichen im Auto gehört. Und dann weiß ich noch, dann schrieb ich ja Point Widmark und da las ich so Kritiken. Ja, diese Folge erinnert mich jetzt an Folge 78 der 3 Fragezeichen, weil. Und dann dachte ich mir, Leute, ich kenne diese Folgen nicht. Ich habe in meinem Leben im Auto 2 Folgen der 3 Fragezeichen gehört. Das ist halt so. Niemand findet das Rad neu. Ja. Deshalb, Hörspiele waren für mich eigentlich nie ein Thema. Ich war der Bücherwurm.
Und wie kam es dann? Also kam dann jemand, hat deine Bücher gelesen, hat gesagt, sollen wir da nicht mal ein Hörspiel machen? Oder wie bist du in diese
so war's. Also da reingerutscht? Ich hatte eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Das war eigentlich meine erste echte Veröffentlichung. Da waren ein paar sehr, sehr schräge Geschichten drin. Einige davon würde ich heute nicht mehr vortragen. Einige finde ich heute noch ganz gut. Und da kam man auf die Idee, wer so seltsame Sachen schreibt, der kann auch Hörspiele. Und so bin ich dann da reingerutscht und dann wurde das. Also Auslöser war ein Buch, das ich geschrieben habe. Und ich entdeckte dann, ich war auch immer ein sehr großer Filmfreund, ein Skript für ein Hörspiel zu schreiben, unterscheidet sich gar nicht so weit von einem Film. Und dann lernst du das halt von der Pike auf, ne?
Dann lass uns doch mal, weil Colin und ich sind ja auch große Filmfreaks. Was ist denn da so, was magst du denn?
Ich bin auch ein Serienfreund. Ganz weit oben sind bei mir die Sopranos. Mhm. Die habe ich, glaube ich, schon 4-mal komplett gesehen. Die werden nie langweilig, ja, weil ich immer wieder neue Details entdecke. Und da ist auch die große Kunst, wenn Schauspieler so spielen, dass ich sie hasse. Mhm. Dass ich denke, mein Gott, hoffentlich wird er irgendwann weggepustet. Und das hast du bei den Sopranos. Und das ist nicht Tony Soprano, das sind dann Randfiguren, die immer wieder auftauchen. Wo du denkst, boah, ist der eklig. Großartig. Und dann halt über diese, das ist ja ein epochales Werk. Die Kinder altern ja mit, wenn ihr das gesehen habt. Und der Schluss, wir dürfen ihn nicht verraten, der Schluss der ganzen Serie hat mich sprachlos zurückgelassen. Ich musste erstmal schlafen gehen. Erst war ich wütend und dann am nächsten Morgen habe ich es verstanden und dachte mir, das war einzigartig. Nur diesen Schluss kannst du nie wiederholen. Mhm. Also die Sopranos sind für mich die absolute Champions League. Mhm. Aber es gibt auch andere. Ich mag auch Breaking Bad. Tolle Entwicklung, tolle Schauspieler. Twin Peaks, Lost, die ersten 3 Staffeln. Dachte mir, wow. Mhm. Und ab der 4. Staffel dachte mir, ey, das kriegt ihr nicht mehr hin. Ja.
Und so war es dann auch.
Und so war es dann auch.
Ja.
So, ja. Und dann haben mich natürlich Sachen in meiner Jugend geprägt. Ich geb's zu, Captain Kirk war mein Idol.
Ja.
Das war damals, kam Captain Kirk, also Enterprise, alle 14 Tage. Meine Kumpels und ich, wir brachten das manchmal durcheinander. Dann saßen wir 18 Uhr samstags vorm Fernseher und haben uns vertan, es kam Tarzan.
Was für eine, Enttäuschung.
Oh.
Das kann ich verstehen, ja.
Das bitte.
Und Lieblingsfilme, ja, ich habe mehrere Lieblingsfilme. Also ganz weit oben ist bei mir Wer die Nachtigall stört, ein Klassiker. Kennt ihn mit... solche Geschichten werden teilweise gar nicht mehr erzählt. Finde ich großartig. Und ich bin ein sehr großer Freund von Prestige. Sagt euch das
klar, was? Christopher Nolan.
Genau, ja. Und David Bowie als Tesla. Mhm. Ich machte den Fernseher an, es war ein Privatsender, und ich sah eine Szene, ein Zug fuhr durchs Gebirge. Dazu war die passende Musik. Ich dachte mir, wow, was ist das denn? Dann habe ich sofort ausgemacht, weil ich wollte diesen Film nicht mit Werbeunterbrechung sehen. Mhm. Das ist für mich Sünde, das mache ich nicht. Dann habe ich mir den bestellt und schon mehrmals angeguckt. Und nach dem ersten Mal dachte ich mir, Moment, den schaust du dir morgen nochmal an. Und dann war ich überzeugt, dieser Plot ist großartig.
Was hältst du von Wicker Man?
Kenne ich nicht.
Ah ja.
Nur Namen nach.
Also, das muss sein vielleicht zu erklären. Also, alles, was du gesagt hast, glaube ich, da, Eddie und ich, wir haben auch schon viel über Filme und so gesprochen und Serien und sowas, auch immer im Rahmen von Sendungen. Und er hänselt mich immer damit. Ich habe eine Riesenschwäche für diesen Film The Wicker Man aus den 70er Jahren, der viel mitbringt, was in den 70er Jahren halt dann auch durchaus mal üblich war. Ein bisschen wilder, ein bisschen wirrer, ein bisschen abgefahrener im allerweitesten Sinne. Und er kann bis heute nicht verstehen, warum ich diesen Film unglaublich schätze als ein sehr, sehr, also ein ganz eigenes Werk des Horrorfilms, was wirklich nur in dieser Zeit bestens funktionieren konnte. Heute würde man sowas nicht mehr machen. Nicht zu verwechseln, solltest du jetzt Interesse bekommen haben, mit dem grauenhaften Remake mit, wer war es denn nochmal, Nicolas Cage?
Nicolas Cage, ja, 2006. Ja.
Aber es gibt da aus den 70er einen von Rennie Harlin,
Christopher Lee.
Dem Autor von Frenzy. Gibt es einen sehr, ganz, ganz tollen, ganz eigenen Film, den Christopher Lee übrigens, Eddie, ich wiederhole es nochmal, häufig zu Lebzeiten als seinen persönlichen Lieblingsfilm, mit dem er mitgespielt hat.
Das ist mir wichtig, was Count Dooku sagt.
Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Gut, aber deswegen, wir käbbeln uns da immer so ein bisschen.
Es ist alles gut. Du, nichts gegen alte Filme, ich bin großer Vincent Price.
Ja.
Nein, das ist auch nur ein kleiner Insider-Joke. Ich suche einfach nur, es war ja jetzt auch 50-50, hätte ja auch sagen können, dass du sagst, das ist einer deiner Lieblingsfilme, hätte ich jetzt doof dagestanden. Hättest du gesagt, den kannst du gar nichts mit anfangen, hätte ich den Colin ein bisschen weiter piesacken können. So bleibt's offen.
Ja,
das habe ich entschieden.
Weil du es gerade gesagt hast, du hast eben Captain Kirk Raumschiff Enterprise genannt. Nur ganz kurz, Science Fiction jetzt mal als Genre, ist nicht so deins. Also vielleicht gern gucken, hören, aber nicht unbedingt machen.
Ja. Doch. Allerdings keine Weltraumabenteuer. Ja. lieber was Dystopisches. Mhm. Das mag ich, ich habe Dystopien immer geliebt. Ich bin überhaupt zum Autoren geworden. Ich bekam mit 11, würde ich mal sagen, oder ja, bekam ich den Büchereiausweis von unserer Stadtbibliothek. Mhm. Boah, und da tat sich mir eine Welt auf. Und so Belletristik interessierte mich erst gar nicht. Man hatte mir mal so Kinderbücher geschenkt und ich weiß noch, mein erstes Kinderbuch, ich war vielleicht 9 oder so, da ging es darum, so eine Kinderbande mit einem Foxterrier, die mussten einen Bonbon-Dieb finden. Das fand ich damals schon so langweilig, da war das Thema abgehakt. Da habe ich mir dann lieber diese ganze Was-ist-was-Serie ausgeliehen und diverse Fachbücher über Pest, Cholera, Krieg und so weiter. Dinosaurier natürlich. Der Weltraum hat mich dann auch interessiert, fand ich sehr spannend. Dann ging ich in die Jugendabteilung und entdeckte eine Trilogie von John Christopher, bekannt als die Tripoden-Trilogie. Allerdings hatten die Titel wie, Band 1 war Dreibeinige Monster auf Erdkurs. Dann kam die Stadt der dreibeinigen Monster und der Untergang der dreibeinigen Monster. In Wirklichkeit hieß zum Beispiel Teil 1 The White Mountains. Mhm. Danke an den Übersetzer, weil der 12-jährige Raimund hätte sich nicht die weißen Berge ausgeliehen. Aber dreibeinige Monster auf Erdkurs, das habe ich mir geholt. Und hinter diesem relativ doofen Titel verbarg sich dann ein gigantischer Autor. Ich liebe John Christopher heute noch. Ich habe diese Bücher förmlich aufgesogen, weil es geht um Humanismus, um Freundschaft, um Zusammenhalt gegen einen bösen Invasoren. Und das Ganze sehr spannend, aber nicht trashig aufgemacht. Und es waren auch immer Dystopien. Es spielte nach dem Weltuntergang, das war sein Thema, das hat mich gereizt. Und kaum ein anderes Werk wie die von John Christopher haben mich so in den Bann gezogen. Ich war wirklich aus der Realität schwupp weg. Ich war bei John Christopher und seinen Tripoden und dann auch bei seinen anderen Werken. Heute noch stehen alle seine Werke, auch die für Erwachsene, die er geschrieben hat, bei mir in einem gesonderten Regal. Und manche habe ich schon mehrmals gelesen. Ohne John Christopher hätte ich vermutlich niemals angefangen zu schreiben, weil ich wollte so sein, irgendwie wie John Christopher. Ich fing dann an mit 13 erste Geschichtchen zu schreiben. Das waren natürlich alles eher doofe Plagiate. Aber er ist es in Schuld, davon gehe ich mal aus. Und ich habe es immer versäumt, mich bei dem Mann, der in Südengland lebte, zu bedanken. Jetzt ist er leider schon seit einigen Jahren tot.
Also es ist eine sehr interessante Geschichte, deine eigene Geschichte. Neben den Geschichten, die du schreibst und erzählst und die wir hören können. Es war sehr, sehr interessant und es hat viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben bestimmt dem ein oder anderen Zuhörer und der ein oder anderen Zuhörerin ein bisschen Geschmäckle geben können von dem, was du so machst. Und natürlich hier auch nochmal eine Empfehlung für euch. Hört euch einfach mal ein paar der Sachen an. Wie dann zum Beispiel gibt es ja auch auf Spotify, glaube ich, komplett, ne?
Und jetzt die zweite Staffel ab dem 14.
Mai. Ja, siehst du, ab dem 14. Mai kommt die zweite Staffel. Also schnell noch die erste hören und dann direkt nahtlos übergehen in die zweite. Kann ich nur sehr empfehlen. Ist aber wirklich schon auch sehr spannend. Also es ist jetzt nichts, was man mit den Kindern zum Einschlafen hört, würde ich sagen. Ne?
Nee, nein, auf keinen Fall. Und ich darf es vielleicht sagen, ich bin mit der zweiten Staffel noch mal zufriedener als mit der ersten.
Das ist ein guter Heißmacher.
Auf jeden Fall. Das klingt doch gut. Allzu lange müssen wir nicht mehr warten. Und wie gesagt, wenn ihr euch noch nicht allzu sehr mit Raimund beschäftigt habt, er hat ein Füllhorn an Hörbüchern, Hörspielen etc., wo ihr euch sozusagen warm machen könnt. Raimund, auch von mir vielen, vielen Dank. Toll, dass du da warst.
Ich danke euch.
Wir freuen uns auf jeden Fall, mehr von dir zu hören. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja auch nochmal und rekapitulieren dann über Staffel 2, 3, 4 oder wie auch immer. Keine Ahnung, wo du vielleicht in 10 Jahren stehst. Vielleicht haben wir dann das erste Mal Raumschiff Enterprise, die neuen Abenteuer. Autor, ja, aber natürlich ja unter Pseudonym dann, ne? Aber ja, das kriegen wir dann schon noch.
Das kriegen wir raus.
Ja, alles klar.
Gut, vielen Dank, Raimund Weber. Und das war's mit dem Hörspiel, wie heißt die Sendung?
Platz.
Platz. Ich wollte gerade sagen Hörspielcast. Ja, ist ja auch, stimmt ja auch. Mit dem Hörspielplatz für heute, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, Colin.
Danke, Eddie.
Danke, Johanna. Und danke, Raimund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.